Heute Morgen werden wir uns weiter mit dem Thema des geistlichen Wachstums befassen. Und das ist in Bezug auf die Reife im Leben eines Christen von wirklich grundlegender Bedeutung. Und egal, ob ihr jetzt ein neubekehrter Christ seid oder ob ihr schon länger dabei seid und schon gewachsen seid, der Prozess der geistlichen Reife, der hört nie auf. Sollte das bei euch der Fall sein, dann seid ihr in einem schlechten Zustand. Wenn wir uns Christus verpflichtet haben, dann werden wir kontinuierlich geistlich wachsen. Diese Grundsätze gelten also nicht nur für ein geistliches Kleinkind, sondern während eures ganzen Lebens, bis ihr in der Gegenwart des Herrn seid und dort sofortige Vollkommenheit erlangt habt. Das Leben beinhaltet also einen Prozess des Wachsens oder des Reifens. Und deshalb gelten die Wahrheiten, die wir in diesen Studien durcharbeiten, für alle. Für jeden von uns. Und ich hoffe, dass ihr diese Wahrheiten als einen Segen empfindet in eurem Leben, egal wo ihr euch auf eurer geistlichen Pilgerreise gerade befindet. Und ich hoffe, dass ihr diese Prinzipien, diese Wahrheiten auch an jemand anders weitergebt, dass sie ebenso davon profitieren können, denn sie stammen alle aus dem Wort Gottes. Nun lasst uns kurz einmal wiederholen, worüber wir bereits gesprochen haben. Wir befassen uns mit dem Konzept des Wachsens, des Wachstums in Christus. Und in 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 18 sagt Petrus, wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und in seinem ersten Brief hat er gesagt in Kapitel 2, dass ihr als Christen nach der unverfälschten Milch des Wortes begierig sein sollt, damit ihr durch sie heranwachst. Gott beruft uns dazu, zu wachsen. Und Petrus sagt uns, dass wir nicht einfach nur wachsen sollen, sondern durch das Wort wachsen sollen. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, dieser Vers ist uns sehr gut bekannt, Vers 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, und dieses Wort zubereitet bedeutet buchstäblich reif. Mit anderen Worten verbirgt sich dahinter der Gedanke, dass das Wort Gottes, die Schrift, uns gegeben wurde, um uns reif zu machen. Wenn wir uns also das Wort Gottes vornehmen, sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es uns als Werkzeug oder Mittel in diesem Prozess der Reife voranbringt. Wir sind nicht auf wiederkehrende kleine Häppchen aus der Bibel aus oder auf eine Erleuchtung hier und dort, einmal in der Woche vielleicht, einmal erleuchtet zu werden. Nein, vielmehr soll Gottes Wort uns beständig als Mittel der fortschreitenden Reife dienen. Das Wort Gottes wird ebenso wichtig für uns wie unsere eigene Nahrung. Und der Prophet Jeremia sagte in Jeremia 15, Vers 16, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Das sollte unsere Einstellung sein. Er sagte damit, dass diese Worte zu seiner Grundnahrung gehörten. Wir sollen uns begierig wie ein Baby von Gottes Wort ernähren. Seine Worte flößen uns die Energie und die Glaubensgrundsätze ein, die zu Wachstum führen. Als Gläubige sollen wir also wachsen und wir haben ein Werkzeug für dieses Wachstum erhalten, nämlich das Wort Gottes. Dann ist es der Geist Gottes, der dieses Wort nimmt und der uns auf dem Weg des Wachstums durch dieses Wort praktisch vorantreibt. In 1. Johannes 2 und die Verse 13 und 14, daran erinnert ihr euch sicherlich noch, finden wir drei Ebenen des geistlichen Wachstums. Wir sehen dort zuerst die kleinen Kinder, zweitens die jungen Männer und drittens Väter. Und das entspricht dem menschlichen Leben. Zuerst ist da die Kindheit, wo die Eltern erkannt werden und man weiß, zu wem man gehört. Dann ist da die Phase des Heranwachsens, in der ihr wisst, was ihr glaubt. Geistliche Reife im Sinne von Verständnis der biblischen Lehre. Ja, ihr versteht das Wort Gottes und ihr steht mit beiden Beinen im Leben und seid nicht mehr wankelmütig in eurem Glauben. Und schließlich ist da die Phase des geistlichen Vaters. Und das bedeutet, ihr wisst nicht nur, wo ihr hingehört und woran ihr glaubt, sondern kennt auch denjenigen, an den ihr glaubt, auf eine sehr innige und beständige und auf eine sehr reife Weise. Der Prozess des geistlichen Wachstums setzt sich also ständig fort. Es mit dem Ziel, Gott wirklich zu kennen. Und selbst der Apostel Paulus sagt das, von dem wir wahrscheinlich denken, Mann, der hat es doch schon erreicht. Ne? Nein, nein, er hat es nicht erreicht, das sagt er sogar selber. Er sagte, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, um ihn zu erkennen. Und das sagt er nicht am Anfang seines christlichen Lebens, sondern nachdem er fast am Ende ist. Mit anderen Worten, egal wie weit er auf dem Pfad des Wachstums vorangeschritten war, er sehnte sich immer noch nach einem tieferen, einem lebendigeren und einem umfassenderen Verständnis der Person Gottes, den er so sehr liebte und dem er diente. Und als wir über diesen allgemeinen Gedanken gesprochen haben, dass wir geistliche Reife durch das Wort Gottes, den Geist Gottes und als Reaktion auf das Gebot Gottes erlangen, habe ich euch darauf aufmerksam gemacht, dass all das darauf hinausläuft, dass wir zur Ehre Gottes leben. Okay? Zur Ehre Gottes. Hört bitte gut zu. Wir wachsen nur, wenn wir zur Ehre Gottes leben. Wenn wir für uns selbst leben, dann gibt es keine Wachstumskurve. Da gibt es nichts Positives in unserem Leben. Wachstum findet nur dann statt, wenn wir geistlich sind, nicht wenn wir fleischlich sind. Wachstum findet nur statt, wenn wir zur Ehre Gottes leben und nicht zu unserer eigenen Ehre, zu unserer Selbsterfüllung leben. Bitte vergesst dabei nicht Folgendes. Wenn wir errettet werden, führen wir einen gewissen Balanceakt durch, denn wir tragen das Prinzip des neuen Lebens bereits in uns, sind aber immer noch von der Sünde umgeben. Der Sünde, die in unserem Fleisch steckt. Wenn wir gläubig werden, stellen wir fest, dass ein Kampf mit unserem Fleisch stattfindet. Wir versuchen, das irgendwie auszubalancieren. Wir wollen dem Geist gehorchen, wir wollen Gott gehorchen. Aber je reifer wir werden, umso mehr überwiegt die Gerechtigkeit und umso geringer wird die Sündhaftigkeit. Und das heißt nicht, dass ihr irgendwann aufhört, in eurem Leben zu sündigen. Das wäre schön, das wird erst geschehen, wenn wir beim Herrn sind. Aber es wird weniger. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der ständig in Bewegung ist. Und Paulus sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Ich jage aber auf das Ziel zu. Und ihr kommt immer ein wenig weiter voran. Und der Beweis dafür ist, dass eure Sünden weniger werden. Und ich kann das in meinem Leben sehr gut nachvollziehen. Ich weiß, und einige von mir wissen das auch, zumindest die Leute, die mich aus der Vergangenheit kennen, dass ich ein offensichtlicher Sünder war und weiß, dass, als ich errettet wurde, ein sehr großer Kampf entstand, ein Kampf der Art, über den Paulus auch in Römer 7 spricht. Die Dinge, die ich tun wollte und nicht tat und die Dinge, die ich nicht tun wollte und dennoch tat und ich kämpfte gegen das Fleisch und das tue ich immer noch und all das. Der Kampf ist immer noch derselbe heute. Aber ich habe im Verlauf meines geistlichen Wachstums bemerkt, dass ich mit zunehmender geistlicher Reife weniger sündhaft geworden bin. Das kommt mir zwar nicht so vor, weil jede Sünde erscheint mir heute viel tiefer und schlimmer zu sein als vor 20 oder 30 Jahren, weil ich jetzt begreife, was Sünde eigentlich die Heiligkeit Gottes angreift. Die Verherrlichung Gottes wird also zum Schlüssel des Wachstums. Und unser Ausgangsvers dabei war 2. Korinther 3, Vers 18. In diesem Vers heißt es von uns, dass unser Angesicht unverhüllt sei. Das heißt, es hängt kein Schleier mehr über uns. Wie im Alten Testament, der Schleier bzw. der Vorhang, der wurde beseitigt. Und da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Fragt ihr euch, wieso ein Spiegel? Nur der Grund dafür ist, dass die Herrlichkeit des Herrn für uns auf den Seiten der Schrift reflektiert wird. Mit anderen Worten sehen wir die Shekinah-Herrlichkeit Gottes nicht direkt. Wir sehen nicht direkt die Gegenwart Gottes. Das können wir nicht, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht, sagt Gott. Gott spiegelt vielmehr seine Herrlichkeit auf den Seiten der Schrift durch das Wort Gottes wieder. Wenn wir also uns auf das Wort Gottes konzentrieren und den Prinzipien des Wortes Gottes gehorchen, sehen wir, darin Gottes Herrlichkeit. Das ist wunderbar. Und dann sagt Paulus, wenn wir diese Herrlichkeit sehen, gelangen wir von einer Ebene der Herrlichkeit zur nächsten und immer so weiter und werden dem Ebenbild Christi immer ähnlicher. Das ist, was durch den Geist Gottes dann geschieht. Geistliches Wachstum wird in der Bibel also nicht nur als Entwicklung von einem kleinen Kind zu einem jungen Menschen und zu einem Vater beschrieben, sondern auch als eine Entwicklung von einer Ebene der Herrlichkeit zu der nächsten gesehen, wenn wir uns auf die Verherrlichung Gottes konzentrieren. Ihr Lieben, die Momente, in denen wir zur Ehre Gottes leben, stellen die Zeiten unseres Wachstums dar, in denen wir Christus immer ähnlicher werden. Und ihr Lieben, die Momente in unserem Leben, wo wir aus dem Fleisch leben, da passiert nichts, da wachsen wir nicht. Es gibt einige sehr praktische Prinzipien, die dazugehören, zur Ehre Gottes zu leben. Und wir haben letztes Mal damit begonnen, sie zu betrachten. Und ich möchte die zwei, die wir angeschaut haben, nochmal in eure Erinnerung rufen. Wenn ein Leben zur Ehre Gottes der Schlüssel zu geistlichem Wachstum ist, wenn das eine unerlässliche Voraussetzung ist, wenn das eine absolute Notwendigkeit ist, was bedeutet das dann, zur Ehre Gottes zu leben? Und wir reden sehr viel darüber. Ja, wir reden sehr viel darüber. Oh Gott, diese Ehre singen wir, der Großes getan. Wir sagen ständig, Gott gebührt die Ehre. Wir beten ständig zur Ehre Gottes und wir sagen, nimm diese Worte sehr häufig in den Mund. Wir lesen es in der Bibel. Das ist einfach überall. Aber ich fürchte, dass einige von uns das einfach nicht verstehen, was diese praktische Bedeutung ist. Und es hat keine praktische Bedeutung, habe ich manchmal den Eindruck. Ich wünsche mir, dass sich das bei einigen von euch auch ändert. Das Erste, was wir letztes Mal gesagt haben, war, dass wir Gott verherrlichen, indem wir Jesus als Herrn bekennen. Damit beginnt alles. In Philipper 2 heißt es, dass wir alle Jesus als Herrn bekennen sollen zur Ehre Gottes, bevor ihr überhaupt auf dem Pfad geistlichen Wachstums begeben könnt. Bevor ihr überhaupt beginnen könnt, Christus ähnlich zu werden, müsst ihr natürlich den Herrn bekennen, müsst ihr ein Kind Gottes werden. Das ist die neue Geburt, das bedeutet, dass ihr in die Familie Gottes hineingeboren seid. Bevor ihr ein geistlicher Vater sein könnt, müsst ihr natürlich erstmal ein Kind sein, oder? Sonst können wir nicht wachsen. Bevor ihr ein Mann oder eine Frau sein könnt, müsst ihr ein Kind sein. Und so müsst ihr diese Situation angehen und das tut ihr, indem ihr Jesus als Herrn bekennt. Leute, genau das ist er. Er ist Herr. Wenn ihr das tut, gebt ihr damit Gott die Ehre. Denn laut Johannes 1, Vers 14 hat Gott seine Herrlichkeit in Christus manifestiert. Als Zweites haben wir etwas gesagt, wenn wir zur Ehre Gottes leben sollen, bekennen wir ihn nicht nur als Herrn, sondern richten unser Leben auch auf Gottes Ehre aus. Das heißt, wir unterwerfen uns seiner Herrschaft. Wir haben 1. Korinther 10, Vers 31 uns angesehen. Da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Jetzt, wo ihr zur Ehre Gottes Jesus als Herrn bekannt habt, werdet ihr euer Leben auf und sollt ihr euer Leben auf seine Ehre ausrichten. Und das ist einfach sehr grundlegend. Wisst ihr noch, was das bedeutet? Wir haben gesagt, das bedeutet damit, zufrieden zu sein, Gott Ehre zu erweisen, egal, was es euch persönlich bedeutet oder kostet. Wir haben auch gesagt, es bedeutet, dass es euch dieselben Qualen wie Gott bereitet, wenn er entehrt wird. Ihr spürt praktisch diese Qualen Gottes, wenn er entehrt wird. Mit anderen Worten, wenn ich zur Ehre Gottes lebe, ist es mir erstens egal, was es mich kostet. Es ist egal, ob ich lebe oder sterbe. Und es ist mir egal, ob ich Anerkennung für etwas bekomme oder nicht, solange der Herr nur geehrt wird. Es ist egal, welchen Preis ich zahlen muss und was ich aufgeben muss. Und es ist sehr interessant, dass wir in unserer westlichen christlichen Gesellschaft, in der wir leben, eine Generation von Menschen heranziehen, die sich überhaupt nicht durch diese Einstellung, diese Mentalität auszeichnet. Selbst innerhalb des Christentums ist es erstaunlich, dass die vorherrschende Einstellung nicht mehr die des Dienstes ist, die der Demut, der Bereitwilligkeit, das Leben dem Willen Gottes unterzuordnen, egal was es kostet, oder das Leben Gott zu übergeben. Stattdessen ist die vorherrschende Einstellung die des Strebens nach Erfolg. Ich meine, seht euch nur mal um. Und das ist interessant, dass immer, wenn Menschen zu Konferenzen gehen oder irgendein neues Buch auflegen oder das irgendwo verkauft wird oder irgendjemand eine große Menge anlocken will, dass eine berühmte Persönlichkeit ins Spiel gebracht wird. Ja, wenn man sich umsieht, wer auf Konferenzen spricht, sind das die Schönen, dann sind das die Erfolgreichen oder ein erfolgreicher Star, ein Fußballspieler ist dabei, ja, und die Leute werden angezogen durch diese tollen Typen, die dabei sind. Jemand, der es ins Fernsehen oder ins Kino geschafft hat. Das sind die Leute, die die Massen anlocken, die Wohlhabenden und Berühmten und die Elite. Und das färbt auf das Christentum ab. Indem wir uns Erfolg zum Vorbild nehmen, persönlichen Erfolg statt Dienst. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Mir begegnet das ständig. Ich sehe das. Und wenn wir jetzt zu einer solchen Generation von Christen zurückgehen, die wir produzieren, und dann versuchen, ihnen das Evangelium Christi zu geben und sagt, geht damit ans Ende der Welt, dann habt ihr ein Problem. Denn das wird schwer sein, diese Leute dazu motivieren. Wenn wir zu ihnen gehen und sie auffordern, ihr Leben Christus zu opfern, wird es schwierig sein, weil man ihnen das irgendwie vermittelt hat, entweder verbal oder auf andere Weise, dass diejenigen, die es im Christentum zu etwas bringen, die Reichen und die Berühmten, die Erfolgreichen und die Beliebten sind. Und krank sein darfst du auch nicht. Letzte Woche eine sehr interessante Begegnung. Hat mich jemand angesprochen, du darfst nicht krank sein. Das stimmt irgendwas in deinem Leben nicht, dass du krank bist. Wir bringen also eine Generation von Christen hervor, die auf persönlichen Erfolg ausgerichtet ist. Und zwar sehr viel mehr als auf einen demütigen Dienst. Das ist genau das Gegenteil eines Lebens zur Ehre Gottes. Leute, Leben zur Ehre Gottes bedeutet nicht, auf die eigene Karriere bedacht zu sein oder irgendeinen Presseagenten anzustellen, der mir Engagements verschafft, sondern vielmehr entbehrlich zu sein, zu sterben, falls das erforderlich sein sollte. Um Gottes Ziele zu erreichen, muss das manchmal so sein. Was mein eigenes Leben angeht, weiß ich, ich bin entbehrlich. Wenn Bäume nicht mehr da ist, na und? Kein Problem. Wie Paulus sagt, wenn ich im Dienste sterbe, dann ist das ein köstlicher Tod. Ein köstlicher Tod. Wenn ich als Opfer für den Dienst am Evangelium sterbe, werde ich frohen Herzens sterben, sagt er. Wir sind entbehrlich. Und das ist die Einstellung eines jeden Menschen, der zur Ehre Gottes lebt. Es läuft also auf Demut hinaus. Wenn ihr euer Leben auf die Ehre Gottes ausrichtet, zeichnet ihr euch durch eine Art von Demut aus, die im Prinzip besagt, Gott, ich leide, wenn du leidest. Mein Herz schlägt wie dein Herz. Und nichts ist mir wichtiger, als dir Ehre zu erweisen, egal was es mich kostet. Wir haben sogar bei Leuten, die in den christlichen Dienst gehen wollen, die Predigerseminare und Bibelschulen und so weiter besuchen wollen, gesehen, dass sie zwar dienen wollen, aber sie wollen das alles irgendwie zu ganz perfekten Bedingungen, in einem perfekten Umfeld, in dem alles so ist, wie sie es wollen, mit allen Erfolgsquoten oder Faktoren, sodass es dann auch garantiert funktioniert, wenn sie bereit sind. Man fragt sich, wo die Demütigen geblieben sind. Absolute Demüt, die bereit sind, ein großes Abenteuer zur Ehre Gottes zu riskieren, auch wenn sie selbst dabei in absolute Vergessenheit geraten. Und wir haben uns letztes Mal auch über die Tatsache unterhalten, dass wenn ihr zur Ehre Gottes lebt, damit zufrieden seid, von jemand anders übertroffen zu werden, der genau das tut, was ihr tut, aber besser darin ist, solange Gott dabei verherrlicht wird. Seid ihr zufrieden? Ihr seid nicht neidisch. Leute, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass wir in erster Linie zwei Dinge sehen müssen. Wenn wir geistlich wachsen wollen, müssen wir erstens uns selbst aufgeben, nicht uns selbst leben. Das ist in der Herrschaft Christi zum Zeitpunkt unserer Errettung geschehen. Und zweitens, indem wir Christus von diesem Zeitpunkt uns als Herrscher über unser Leben akzeptieren und ihm uns unterwerfen. Das ist das Zweite. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und dann machen wir Fortschritte in unserem Wachstum. Denn jedes Mal, wenn wir unseren eigenen Interessen folgen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, selbst im christlichen Dienst, wenn das Motiv falsch ist, flacht unsere Wachstumskurve ganz drastisch ab. Wir wachsen einfach nicht. Aber lasst uns jetzt mal zu dem dritten wichtigen Punkt kommen, wie wir Gott verherrlichen. Das ist Thema für heute. Wir verherrlichen Gott drittens, indem wir Sünde bekennen. Indem wir Sünde bekennen. Und das klingt vielleicht ein wenig befremdlich, aber es geht in dieselbe Richtung, über die ich bereits gesprochen habe. Der größte Ausdruck von Demut liegt darin, Sünde zu bekennen. Aber die meisten Menschen tun das nicht. Die meisten von uns, selbst Christen, kaschieren irgendwie die Sünde. Wir sind zu beschäftigt, um sie zuzugeben, oder wir gehen davon aus, dass wir meistens recht gut sind und sehen deshalb keinen Sinn darin, irgendwie unsere schmutzige Wäsche zu waschen. Oder wir schieben es auf die Umstände, auf andere Menschen, auf das Umfeld. Aber wir tendieren dazu, Sünde nicht zu bekennen. Und deshalb lassen wir uns die Herrlichkeit Gottes entgehen. In Josua Kapitel 7 gibt es einen Vers, der sehr interessant ist und sehr interessante Erkenntnisse bietet. Ihr erinnert euch, dass die Kinder Israels in das gelobte Land gekommen waren unter der Führung von Josua, nicht Mose. Mose hatte den Felsen geschlagen, anstatt mit dem Felsen zu sprechen. Josua zog also mit dem Volk in das Land und sie erlebten wirklich einen großen Sieg. Ihr kennt diese Schlacht bei Jericho. Aber sie hatten eine Auflage erhalten. Was war diese Auflage? Sie durften nichts aus der Stadt mitnehmen. Das wollte Gott nicht, dass sie Überreste einer heidnischen Stadt besaßen. Ich will nicht, sagt Gott, dass ihr irgendetwas davon einsammelt und mitnehmt. Ich will, dass ihr es dort lasst. Es repräsentiert eine Gesellschaft, zu der ihr nicht gehört. Aber es gab einen Mann, dem juckte das so richtig unter den Fingern. Und ihr kennt diese Geschichte, er hieß Achan. Er nahm einige Dinge aus der Stadt mit und infolgedessen erlitten sie eine Niederlage in der nächsten Stadt in Ai. Und dann wurde Achan in Josua Kapitel 7, Vers 19 von Josua selbst mit seiner Tat konfrontiert. Und Josua sprach zu Achan, Vers 19, mein Sohn, gib doch Yahweh, dem Gott Israels, die Ehre. Achte mal auf die Worte. Wie soll er das tun? Lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir, was hast du getan? Verbirg es nicht vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich an Yahweh, dem Gott Israels, versündigt, denn dies habe ich begangen. Und dann beschreibt er, wie er etwas sah, wie er etwas begehrte und dann in seinem Zelt vergrub und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Aber achtet mal darauf, wie Josua ihn auffordert, dem Gott Israels die Ehre zu erweisen, indem er seine Sünde bekennt. In diesem Vers heißt es, Gott wird verherrlicht, wenn wir unsere Sünde bekennen. Wenn wir anerkennen, dass wir gesündigt haben, verherrlichen wir Gott. Warum? Nun, wie ging es weiter? Schaut mal in Vers 24. Da nahm Josua Achan den Sohn Serachs samt dem Silber, dem Mantel und dem Goldbarren. Das waren all die Dinge, die er also mitgenommen hatte. Seine Söhne und seine Töchter und seine Rinder, seine Esel und seine Schafe samt seinem Zelt und allem, was er hatte. Und ganz Israel war mit ihm. Und sie führten sie in das Tal Achor hinauf. Und Josua sprach, wie du uns Unglück gebracht hast, so bringe dich Jahwe ins Unglück an diesem Tag. Habt ihr gesehen, wie das Gericht über ihn kam? Obwohl er seine Sünde bekannt hatte? Habt ihr das gesehen? Leute, das Bekenntnis eurer Sünde, hört gut zu, das Bekenntnis eurer Sünde schließt die Züchtigung und Konsequenzen nicht aus. David bekannte seine Sünde im Psalm 32 und Psalm 51. Gott vergab ihm die Sünden und dennoch spürte er deren Konsequenzen, oder? Das hatte Konsequenzen. Nur weil euch vergeben wurde, bedeutet das nicht, dass es keine Züchtigung geben wird. Achan hatte seine Sünde bekannt, die in der Vergangenheit lag, aber Gott würde ihn trotzdem richten. Und ganz Israel, heißt es, steinigte ihn und man verbrannte sie mit Feuer und warf Steine auf sie. Und sie errichteten über ihm einen großen Steinhaufen, der bis zu diesem Tag dort geblieben ist, von der Sicht des Schreibers. Und Jahwe ließ ab von der Glut seines Zorns. Daher heißt jener Ort Tal Achor, bis zu diesem Tag. Und Achor bedeutet übrigens im Hebräischen Ärger. Gott wollte Israel eine Lektion erteilen, die besagte, seid mir nicht ungehorsam, andernfalls wird das Konsequenzen nach sich ziehen. Die Folgen ihres Ungehorsams waren, dass Achan und seine ganze Familie, die offensichtlich ebenfalls an der Tat beteiligt waren, alle zu Tode gesteinigt wurden. Warum wollte er dann, dass Achan seine Sünde bekennt? Nun, ich sage es euch, weil Gott andernfalls wie ein grausamer Unhold erschienen wäre, wenn er das Leben dieses Mannes und seiner Familie gefordert hätte, ohne dass jemand den Grund dafür kannte. Versteht ihr das? Als Achan seine Sünde bekannte, sagte er quasi, Gott, dir als heiligen, gerechten Gott steht es frei, mich zu bestrafen, mich zu züchtigen, ohne dass dies dein gerechtes Wesen beeinträchtigt. Denn ich verdiene es. Und vielleicht habt ihr das Bekenntnis der Sünde noch nie mit diesen Augen gesehen, aber genau das ist der Kern der Sache. Gott wollte, dass Achan seine Sünde bekennt, damit Gott ihn züchtigen kann, ohne dass die Leute denken, Achan verdiene das nicht. Gott ist ein heiliger Gott und er reagiert auf Sünde. Er kann Sünde nicht zulassen. Er kann sie nicht ungestraft lassen. Könnte er das, dann hätte Jesus nie sterben müssen, oder? Hätte er seinen eigenen Sohn nicht strafen müssen. Gott muss bei Sünden handeln. Und er wird in den Augen der Menschen ungerecht und unfair erscheinen, wenn wir nicht zugeben, dass alles, was Gott tut, um uns zu züchtigen, gerechtfertigt ist. Vers 20 sagt er, ich habe mich an dem Herrn, an Jahwe, dem Gott Israels, versündigt. Er hat weder Gott noch den Umständen oder den auf die ihn wirkenden Einflüsse die Schuld gegeben. Nein, er akzeptierte seine Verantwortung. Wisst ihr, bei der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus erlebten wir eine ähnliche Situation. Der Dieb am Kreuz hatte, beide Diebe hatten das getan, aber ich rede von dem einen, der sich dann zu Gott kehrt. Er hatte sein ganzes Leben lang Gott entehrt. Er hatte immer das getan, was er wollte und jetzt hing er am Kreuz neben Jesus. Aber genau in diesem Moment, diesem letzten Moment seines Lebens, als er am Kreuz hing, Leute, erwies er Gott die Ehre. Wisst ihr, was er sagte? Lukas 23, Vers 41 sagte er zu diesem anderen Dieb, und wir leiden gerechterweise, sagt er. Mit anderen Worten sagt er, hey Kumpel, was beklagst du dich, was spottest du? Wir sind hier, weil wir das verdient haben. Wir bekommen genau das, was wir verdient haben. Du kannst also Gott hierfür nicht entehren, wir verdienen es. Ihr Lieben, das ist der Kern dessen, was ihr verstehen sollt. Wenn ihr eine Ausrede für eure Sünde hervorbringt, weist ihr damit eigentlich Gott die Schuld zu. Und die klassische Illustration kennt ihr sehr wohl aus dem ersten Buch Mose, dass Eva sündigt und anschließend Adam. Und dann kommt Gott zu Adam und sagt, Adam, warum hast du das getan? Und ihr erinnert euch, was Adam sagt. Die Frau, die du mir gegeben hast, ja, die du mir zur Seite gegeben hast. Wem gab er die Schuld? Er gab Gott die Schuld. Du hast mir diese Frau gegeben. Weißt du, ich bin hier als Junggeselle eingeschlafen, da bin ich aufgewacht und plötzlich war verheiratet. Das ist doch deine Schuld. Du hast mir keine Wahl gelassen. Nun, schau dir mal diesen Schlamassel an, diese Frau, die du mir gegeben hast. Und da er nicht bereit war, die Schuld bei sich selbst zu suchen, beschuldigte er Gott. Natürlich implizierte das auch, dass die Frau Schuld hat und auch gewiss die Schlange, aber er nahm die Schuld nie auf sich selbst. Er hat nicht gesagt, ja, ich bin sündig. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir tun sollen. Gott die Ehre zu erweisen bedeutet, Verantwortung für meine eigenen Sünden zu übernehmen. Sie sind nicht Gottes Schuld oder die Schuld von jemandem, den Gott in meinem Leben gebracht hat, auch nicht die Schuld irgendwelcher Umstände. Ihr könnt nicht sagen, nun Gott, du musst es ja Satan schaffen. Du musst es ihn ja fallen lassen. Du hättest das nicht zulassen sollen, dass Satan fällt. Also, unerhört. Das ist doch deine Schuld letztlich, oder? Du hast die Kontrolle. Und all die anderen Dinge, die wir immer sagen, um uns aus der Situation herauszuwinden. Ausreden schieben Gott die Schuld zu. Und wenn ihr sündigt, wisst ihr, wessen Schuld es dann ist? Eure. Und eure ganz allein. Das ist alles. Und wenn Gott sich also entscheidet, uns zu züchtigen, steht ihm das frei. Aber wir können unsere Verantwortung nicht leugnen. Diese Erkenntnis ist ein integraler Bestandteil von geistlichem Wachstum. Und ich glaube, dass man geistlich wächst, wenn man der Realität der eigenen Sündhaftigkeit offen und bewusst ins Auge sieht und sie bekennt. Und was tut ihr dann in so einem Fall? Ihr setzt euch dann mit dem Ballast auseinander, der den Prozess des geistlichen Wachstums aufhält. Und ihr Lieben, wenn Wachstum wie ein Rennen ist, dann können wir dieses nicht mit Gewichten bestreiten, wie wir das zum Beispiel in Hebräer 12 lesen. Gewichte ziehen uns nur nach unten. Sie verlangsamen uns. Wir müssen uns mit unserer Sünde auseinandersetzen. Leute, das ist ein sehr wichtiges Thema. Wenn wir unsere Sünde anerkennen und ihr ins Auge sehen, wenn wir unsere Sünde bekennen, fällt dieses Gewicht von uns wirklich ab. Und wir beginnen wirklich zu wachsen. Ich möchte euch eine Illustration dazu geben aus 1. Samuel Kapitel 5. Das ist der faszinierendste Teil der biblischen Geschichte. Die Kinder Israels hatten Gott für lange Zeit wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sie hatten mehr oder weniger ihre eigenen Ziele verfolgt. Sie waren rein formal betrachtet zwar noch religiös und hielten auch Rituale ein, aber in ihrem Herzen hatte Gott keinen Platz. Und jetzt kommt es also zu einem Kampf dort mit den Philistern und sie haben ein Problem, da die Philister den Israeliten militärisch überlegen sind. Deshalb haben sie Angst und aus dieser Angst heraus entscheiden sie sich, wenn sie selbst gegen die Philister antreten, brauchen sie Gott auf ihrer Seite. Ja? Aber sie hatten ihn so lange ignoriert und hatten sogar die Bundeslage genommen, den Ort von der Gegenwart Gottes, und sie an einen anderen Platz gebracht als den vorgeschriebenen. Also wurden sie aufgefordert, sie zu holen. In Kapitel 4 sagten ihnen jemand, sie sollten nach Silo gehen und Gott holen. Ah, holt mal Gott her. Ja, wir brauchen ihn. Wir werden nicht siegreich in diesen Kampf ziehen, wenn Gott nicht bei uns ist. Und deshalb rannten sie los, um Gott zu holen. Sie zogen also los, kamen mit der Lade zurück und die Lade kommt an und ab Kapitel 4, 7 geschehen wirklich gewaltige Dinge. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen. Seht ihr, für sie war es nur ein Götze, sie hatten ihre eigenen Götzen. Sie sahen dieses kleine Kästchen, die Bundeslade mit den Engelsflügeln obendrauf. Und den Tragstangen, die durch diese Ringe verliefen. Und sie sagten, das sei ihr Gott und ihr Gott ist ein mächtiger Gott. Wir uns? Das ist der Gott. Den kennt ihr schon. Wisst ihr woher? Der hat die Ägypter vernichtet. Der hat die Israeliten aus Ägypten geführt. Der hat die ägyptische Armee im Roten Meer ertrinken lassen. Vorsicht, Leute. Sie hatten also Angst vor diesem kleinen Kästchen. Aber wisst ihr, was geschah? Sie hatten keine große Wahl. Sie mussten kämpfen. Wie wir in Vers 10 lesen, da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen. Moment mal. Was bedeutet das, dass Israel geschlagen wurde? Sie hatten doch Gott auf ihrer Seite. Nun, jetzt ist jeder floh in sein Zelt und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Wisst ihr, was noch geschah? Die Bundeslade, die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, des Hohenpriesters, Hophni und Pinhas kamen um. Also, die Söhne des Priesters wurden getötet, 30 Fußsoldaten starben und die Philister liefen mit der Lade davon. Und das war nicht gerade das, was Israel erwartet hatte, oder? Sie hielten Gott für einen irgendwie nützlichen Flaschengeist. Man reibt am Flaschenrand und er steckt dann den Kopf raus und sagt, ja, bitteschön, mein Herr, was kann ich für dich tun? Aber das war Gott nicht. Gott ist kein Flaschengeist. Gott ist kein Wackelpudding, den ihr in eine Form gießen könnt und dann herausholen könnt, damit er die Dinge nach euren Wünschen erledigt. Sie hatten Gott ignoriert und Gott wollte ihnen eine Lektion erteilen, dass sie das nicht tun können. Also verloren sie die Schlacht. Nun, wenn ihr meint, das sei hart gewesen für Israel, für die Philister war es noch viel härter, weil ihnen jetzt Gott im Nacken saß. Und das war ein Problem. Sie liefen mit diesem kleinen Kasten davon und in ihrem ganzen Land brach förmlich die Hölle los. In Kapitel 5 lesen wir, die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben-Eser nach Asdoth gebracht. Und sie liefen durch eine Reihe von Städten im Philisterland, das übrigens der primitive Name für Palästina ist, daher kommt dieser Name. Die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus von Dagon und stellten sie neben Dagon. Und das wäre sicherlich das Offensichtliche gewesen, für einen Gott, ihn ein Gotteshaus zu bringen. Dagon war ihr Gott, Dagon war ein Gott, der halb Fisch und halb Mann war. So eine Art von männliche Meerjungfrau, irgendwie sehr merkwürdig. Halb Fisch und halb Mann, aber das war es, was die Philister anbeteten. Er hatte einen Tempel und deshalb dachten sie, wisst ihr was, da bringen wir den Gott Israels auch hin. Und so brachten sie die Lade in das Haus Dagons. Nun in Vers 3 heißt es, als aber die Astoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde. In welcher Richtung? Vor der Lade Jahwes. Sie kamen hinein, da stand alles auf dem Kopf und ihr Gott verbeugte sich gewissermaßen vor der Lade Jahwes. Dann nahmen sie Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Vielleicht haben sie gedacht, dass irgendwie ein lokales Erdbeben stattgefunden hat oder irgendwas, das ihren Gott hinfallen lassen hat. Ja? Und Vers 4 heißt es, als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde, also am nächsten Tag, vor der Lade Jahwes. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen diesmal abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Leute, Gott sagte damit quasi, hebt ihn nicht wieder auf. Das ist genau der Ort, wo er hingehört. Gott duldet keine anderen Götter. Gott duldet keine Götzen, die ihm mit ihm verglichen werden können. Nun, das war nicht alles, was geschah. In Vers 6 lesen wir, aber die Hand des Herrn, Jahwes Hand, lag schwer auf den Einwohnern von Asdod. Und er brachte Verderben über sie und schlug Asdod und sein ganzes Gebiet mit Beulen. Die ganze Gesellschaft von Asdod wurde mit Beulen, mit Tumoren geschlagen. Viele von ihnen starben übrigens im Rahmen einer Pest, die von Mäusen ausgelöst wurde, eine Art schwarzer Tod und Beulenpest. Und diejenigen, die nicht daran starben, wurden mit diesen Tumoren geschlagen. Nun, die Menschen in Asdod waren recht klug und brauchten nicht lange, um herauszufinden, woran das lag. Sie haben festgestellt, die Probleme sind erst, seitdem wir die Lade Jahwes, des israelischen Gottes, bei uns haben. Also schafft diese Lade weg. Sie überlegten also, was sie mit dieser Lade machen sollten. Und in Vers 8 entschieden sie sich, sie nach Gat zu schicken. Sehr freundlich. Freundliche Entscheidung. Also brachten sie die Lade nach Gat und taten dort den Einwohnern einen wahnsinnig großen Gefallen. Ne? Dort geschah dasselbe. Große Zerstörung, eine Pest, ausgelöst durch Mäuse und überall Todesfälle. Er schlug die Leute in der Stadt vom kleinsten bis zum größten, heißt es dort in Vers 9, sodass an ihnen wieder Beulen ausbrachen. Hier handelte es sich um Tumore im Innern, also Krebs. Sie wollten die Lade also loswerden und schickten sie nach Ekron, eine weitere Philisterstadt. Und die schrien, stopp, halt! Ja, die hören das jetzt, was da in den anderen Städten los ist und die sagen, ey, halt! Also reiste die Lade durch das ganze Land und überall, wo sie landete, gab es einfach nur Ärger. Vers 12 heißt es, und die Leute, die nicht starben an der Pest, wurden mit Beulen geschlagen und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Und dann lesen wir in Kapitel 6, Vers 1, so war die Lade Jahwes 7 Monate lang im Land der Philister. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager, die sollten ihnen sagen, was sie tun müssen, um aus diesem Schlamassel irgendwie herauszukommen. Und sie sprachen, wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so sollt ihr sie nicht leer fortsenden, sendet sie also nicht so zurück, wie ihr sie bekommen habt, sondern ihr müsst ihm unbedingt ein Schuldopfer entrichten, dann werdet ihr gesund werden. Nun, worauf läuft ein Schuldopfer hinaus? Auf ein Eingeständnis von Sünde. Ihr gebt zu, dass es eure Schuld ist und nicht Gottes. Wenn ihr Frieden haben wollt, und wirklich, diese Typen waren wirklich klüger als so manche Menschen, die ich heute kenne, dann müsst ihr zugeben, dass der Gott, den ihr entehrt habt, der Gott, den ihr verunglimpft habt, absolut berechtigt war, so zu handeln, wie er es getan hat. Eure Probleme stammen daher, dass ihr diesen Gott verunglimpft habt. Mit anderen Worten, nehmt eure Schuld auf euch und bringt ihm ein Schuldopfer dar. Und sie sprachen, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm richten sollen? Kapitel 6, 4. Und diese weisen Männer sagten, 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse. Ein bisschen merkwürdig, oder? Das hört sich komisch an. Also es ist nicht das levitische Schuldopfersystem, aber hier handelt es sich halt um Heiden. Immer wenn sie ein Schuldopfer darbrachten, brachten sie ein sogenanntes Weihgeschenk dar. Und das waren symbolische Nachbildungen des Problems, das durch die Entweihung des Gottes ausgelöst worden war. Das ist interessant. Wenn man zum Beispiel in der Gesellschaft lebte und eine verkümmerte Hand hatte, dann würden diese Heiden denken, die Götter hätten ihnen eine verkümmerte Hand gegeben, weil man die Götter entweiht hatte. Man ging dann also zu dem Tempel, um die Götter anzubeten und brachte eine Hand aus Ton mit. Ja, so ein Replika, also so eine Nachbildung einer Hand aus Ton und symbolisierte damit den Göttern, dass man wusste, das Problem mit der eigenen Hand sei dadurch bedingt, dass man die Götter entehrt hatte. So sahen Weihgeschenke aus. Also die Heiden hier, diese Philister, tun für sich etwas völlig Normales. Sie sagen, die Tumore und Mäuse sind vermutlich eine Folge deines Gerichts über uns und du sollst wissen, dass wir uns dessen bewusst sind. Okay, Vers 5. So sollt ihr nun Nachbildung eurer Beulen machen und Nachbildung eurer Mäuse, die das Land verderbt haben, und gebt dem Gott Israel die Ehre. Mit anderen Worten, verherrlicht ihr Gott, wenn ihr anerkennt, dass er das Recht hatte, das zu tun. Ihr habt ihn letztlich geschändet. Ihr Lieben, solange ihr und ich mich herausrede, solange ihr euch auch aus eurer Sündhaftigkeit herausredet, werdet ihr geistlich nie wachsen. Ihr werdet geistlich wachsen, wenn ihr demütig eure Sünde bekennt und etwas daran ändert. Seht ihr, wenn geistliches Wachstum ein Prozess ist, in dem die Häufigkeit der Sünde immer mehr abnimmt, dann muss geistliches Wachstum die Auseinandersetzung mit Sünde beinhalten. Dann müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Die Frage ist, wie setzt man sich damit auseinander? Indem ihr sie anerkennt, dass ihr dafür verantwortlich seid. Leute, das ist der erste Schritt. Das ist der erste und wichtigste Schritt schon. Ihr schiebt die Schuld nicht auf eure Umstände oder auf euren Ehepartner, euren Freund oder einen Mitarbeiter, euren Chef oder vielleicht sogar eure Pastoren. Ihr sucht die Schuld bei euch selbst und ihr gebt nicht einmal die Teufel die Schuld. Es gibt gewisse Kreise, da wird immer grundsätzlich der Teufel verantwortlich gemacht für alle. Ja, der Teufel hat mich dazu bewegt, das zu tun. Der Teufel wird immer auf jemand anders geschickt. Nein, das ist nicht der Teufel. Lest mal Jakobus 1 durch. Das ist eure eigene Begierde, eure eigene Sünde. Letztlich ist eine Sünde jedes Mal das, wenn sie begangen wird, eine willentliche Handlung, für die ihr selbst verantwortlich seid. Also, als erstes müsst ihr das also anerkennen. Und in Nehemia 9, Vers 33 sagt der Nehemia Folgendes zu Gott. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Ist das nicht interessant? Gott, alles, was du mit uns gemacht hast, ist gerecht. Es ist absolut gerechtfertigt. Als der verlorene Sohn in Lukas 15 zu seinem liebenden Vater zurückkehrte, sagt er, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, mache mich zu einem Tagelöhner, selbst das wäre gnädig. Er erwartete nichts anderes, weil er wusste, dass er nichts verdiente. Leute, das ist die Mentalität, zu wissen, dass ihr ein Sünder seid, dass ihr Sünder seid und nichts verdient habt. Das ist die Quelle, die wir brauchen, um uns mit der Sünde auseinanderzusetzen. Und das ist ein integraler Bestandteil unseres geistlichen Wachstums, wenn wir das verstehen. Wenn wir wirklich geistlich wachsen wollt, müsst ihr eure Sünden zur Ehre Gottes bekennen. Und das bedeutet, dass ihr sie zuallererst als eure Sünde sehen müsst. Und zweitens erkennt ihr sie als Sünde an. Okay? Zwei Dinge. Erstmal als eure und als zweites auch als Sünde. Es ist mein Problem und ich weiß, dass es sündhaft ist. Es ist ein Angriff auf dein göttliches Wesen, Gott, wenn ich das bekenne. In 2. Samuel 12, 13 sprach David zu Nathan, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Das ist sehr interessant. Ich liebe diese Verse. Daniel bringt keine Ausreden. In Daniel 9, Vers 20 sagte der gottesfürchtige Daniel, während ich noch redete und bete und meine Sünde bekannte. Er bekannte seine Sünde. In Lukas 5, Vers 8 heißt es, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. In Lukas 18 lesen wir von dem Zöllner, der in der Ecke stand. Er wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern er schlug an seine Brust und sagte, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das Bekenntnis der Sünde bedeutet anzuerkennen, dass es euer Problem ist und dass es eine Sünde ist. Das ist von elementarster Bedeutung für geistliches Wachstum. Und das ist der Punkt, an dem wir uns mit der Sache auseinandersetzen, die uns davon abhält zu wachsen. Und das Wort bekennen ist im griechischen Neuen Testament das Wort homologeo. Homo gleich, logeo, sprechen. Es bedeutet, dasselbe zu sprechen. Eure Sünde zu bekennen bedeutet, dasselbe über eure Sünde zu sagen, weil ihr dasselbe denkt, was Gott sagt und was er sagt. Das ist richtig. Was sagt er? Es ist Sünde. Es ist Schuld. Und das Bekenntnis ist eine Übereinstimmung mit Gott, dass eure Sünde ist. Und diese Erkenntnis bringt uns dann dazu, ihn um väterliche Vergebung zu bitten. Wenn ich als Kind Gottes meine Sünde bekenne und um Vergebung bitte, sage ich nicht, oh Gott, vergib mir, dass ich wieder errettet werde. Darum geht es nicht. Durch die Sünde verliere ich nicht meine Errettung. Als ihr Christ geworden seid, wurde euch die ganze Sünde bereits im vollen Umfang vergeben, sodass ihr Kinder Gottes wurdet. Und die Bibel sagt in 1. Johannes 2, dass er euch alle Übertretungen um seines Namens willen vergeben hat. Wunderbar. All eure Sünden sind vergeben. Bekenntnis und die väterliche Vergebung zu erbitten, ist keine Frage der Vergebung im richterlichen, im forensischen, im juristischen Sinne, sondern eine Frage der Übereinstimmens mit Gott, dass ihr immer noch sündig seid und bereit seid, euch mit der Sünde in eurem Leben auseinanderzusetzen. Leute, die Sünde wurde euch bereits in einem forensischen, juristischen Sinne vergeben. Ihr seid bereits freigesprochen, stimmt das? Gerechtfertigt, das ist Rechtfertigung. Aber wir besudeln uns ständig mit Sünde. Jeden Tag besudeln wir uns immer noch mit Sünde. Aber wir müssen nicht jedes Mal sagen, Herr, rette mich neu, rette mich neu, rette mich neu. Nein, reinige mich, reinige mich. Dennoch bekennen wir sie, diese Sünde, und bitten unseren Vater im Himmel um Vergebung, weil wir uns täglich mit Sünden besudeln. 1. Johannes 1, 9 heißt es umschrieben, unsere Sünden bekennen, wird er treu und gerecht sein und uns unsere Sünden vergeben. Das ist charakteristisch für einen Christen, dass er sich ständig reinigt. Ihr fahrt als Christen fort, eure Sünde Zeit eures Lebens zu bekennen. Ein Christ zeichnet sich durch ein konsequentes Glaubensleben aus. Ein Christ zeichnet sich durch ein konsequentes Leben der Liebe aus, wie wir in 1. Johannes lesen. Und ein Christ zeichnet sich durch ein konsequentes Leben des Gehorsams aus. Ein Christ zeichnet sich durch das konsequente Leben der Absonderung von der Welt aus und es zeichnet sich durch ein konsequentes Leben der Unterweisung durch den Heiligen Geist aus, statt durch weltliche Weisheit und durch konsequente Bereitschaft und Offenheit, Sünde zu bekennen. Ein Christ ist also jemand, der seine Sünde bekennt. Ich möchte euch etwas sagen. Wenn ihr das treu und aufrichtig und objektiv vor Gott tut, werdet ihr sehen, wie ihr in diesem Prozess des Wachstums vorankommt. Wenn ihr euch nicht mit eurer Sünde auseinandersetzt und sie nicht zugebt und vor Gott bringt, dann werdet ihr nicht wachsen, weil ihr nicht bereit seid, eure Sünde loszulassen. Und das ist der Schlüssel. Und deshalb behaupte ich auch, dass es kein wahres Bekenntnis gibt, ohne dass man Buße tut und die Sünde beim Namen nennt. Leute, bekennt dem Herrn eure spezifischen Sünden. Nicht so ein Rundumschlag. Und falls ich gesündigt haben sollte, ja, du hast gesündigt und nennen Sie ihn spezifisch. Und manchmal wollen wir das nicht spezifisch sagen, weil wir die Sünden wieder begehren und wieder begehen wollen. Wir lieben die Sünde manchmal so sehr. Und es fällt uns schwer, sie beim Namen zu nennen. Wir wollen uns einfach der Vergangenheit annehmen. In solchem Fall aber nicht die Zukunft eliminieren. Wir mögen diese Sünden irgendwie. Wir lieben die Sünde und wollen sie vielleicht irgendwann wieder begehen. Und das verrät einen Mangel an geistlicher Reife. Wenn ihr mit eurer Sünde konfrontiert seid und zugebt, dass es eure Sünde ist, dass sie gegen Gott gerichtet ist und dass ihr in die Offensive geht, sie zugibt und Buße tut, dann habt ihr das Herz und das Kernstück eines wahren, aufrichtigen Sündenbekenntnisses begriffen und erfasst. Ihr Lieben, wir versuchen zu wachsen. Das, was uns zurückhält, das sind unsere spezifischen Sünden. Und wir versuchen, Gott zu verherrlichen. Doch was ist die eine Sache im Universum, die Gott nicht verherrlicht? Was ist es? Die Sünde. Wenn ich zum Beispiel Unrecht in meinem Herzen vorgehabt hätte, wird der Herr nicht einmal was? Er wird nicht einmal hören. Er wird nicht mal hören. Manche unserer Gebete prallen an der Decke wieder ab. Warum? Weil wir Unrecht leben. Und wenn wir in Sünde leben, hört Gott unsere Gebete nicht. Ich kann geistlich nicht wachsen. Ich kann nicht mit Gott kommunizieren, wenn ich Sünde unter dem Herzen trage. Und deshalb muss ich Sünde in meinem Leben bekennen, mich von der täglichen Sünde reinigen. Leute, das ist einfach grundlegend. Wir sind damit konfrontiert, unsere Sünde ins Auge zu sehen und sie zu bekennen. Und wir befreien Gott jeglicher Schuld. Und wenn er uns züchtigen will, dann akzeptieren wir das. Und wir sagen nicht, nun Gott, du machst es mir definitiv so schwer, warum bin ich immer der Dumme? Manchmal solltet ihr euer Leben unter die Lupe nehmen. Ihr bekommt vielleicht genau das, was ihr gerade braucht und verdient habt. Und ihr solltet bereit sein, das zu akzeptieren. Wenn wir als Gläubige wachsen wollen, müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, was unser Wachstum behindert. Und das ist Sünde. Und zu dem Thema können wir sicherlich eine ganze Menge mehr sagen. Aber ich möchte das so praxisnah wie möglich machen. Irgendwo in eurem Gebetsleben sollte es konsequent ein Bekenntnis eurer Sünde geben. Ein offenes, ein unverhohlenes, ehrliches sich befassen mit eurer Sünde. Da muss man mutig sein. Man muss richtig mutig sein und zugeben, dass man sündig ist. Und die Bereitschaft, jegliche Züchtigung durch Gott zu akzeptieren. Leute, denn so hält er uns auch davon ab, diese Sünde noch einmal zu begehen. Ihr Eltern wisst das. Wenn das Fehlverhalten eurer Kinder keine Konsequenzen nach sich zieht, werden eure Kinder sich weiter falsch verhalten. Gott hat in uns allen ein System der Schuldgefühle etabliert. Und das ist gut so. Wenn ihr euch nicht schuldig fühlen würdet, würdet ihr euer geistiges Leben so führen wie das physische Leben eines Menschen, der keine Schmerzen spürt. Und jemand, der keine Schmerzen spürt am physischen Körper, der lebt nicht lange. Er wird wahrscheinlich schon tot. Wenn ihr keine Schmerzen spüren würdet. Gott hat ein System der Schmerzen in uns installiert und wenn das verloren geht, führt das zu unserer Zerstörung. In unserem geistlichen Leben hat Gott uns Schuldgefühle gegeben. Und ein Schuldgefühl ist gewissermaßen ein Signal, das ertönt, wenn ihr sündigt. Das sollte euch sofort an den Punkt des Bekenntnisses bringen, wenn eine Sünde aufgetreten ist. Macht es nicht so, dass ihr sagt, okay, ich warte bis Sonntag und dann werde ich das erklären. Sünde muss gleich bereinigt werden, so schnell wie möglich. Leute, wir fallen alle, aber bereinigt das so schnell wie möglich. An diesem Punkt könnt ihr euch mit eurer Sünde auseinandersetzen und sagen, Gott, ich weiß, dass es eine Sünde ist. Ich weiß, dass sie gegen dich gerichtet ist. Ich bin mir bewusst, dass es meine Schuld ist. Ich will das nicht noch einmal tun. Ich wende mich davon ab. Gib mir die Weisheit, einen anderen Weg zu bestreiten und zu beschreiten. Denk darüber nach, wie ihr hättet anders handeln können, was das Richtige gewesen wäre. Leute, wenn ihr so lebt, werdet ihr euch auf einem fantastischen Pfad geistlichen Wachstums befinden. Im Gegensatz dazu werdet ihr nie geistlich wachsen, wenn ihr nicht beginnt, euch mit den Sünden eures Lebens auseinanderzusetzen. Leute, diese Sünden hemmen geistliches Wachstum. Sie schränken eure geistliche Reife ein. Okay, was haben wir gelernt? Geistliches Wachstum ist ein Prozess, in dem wir Gott die Ehre erweisen. Wenn wir in einem Rahmen leben, in dem wir Gott die Ehre erweisen, wachsen wir. Und das bedeutet, wir bekennen Jesus als Herrn. Die Sünde, das wiederum bedeutet, dass ich richte mein Leben auf seine Herrlichkeit aus, egal was es mich kostet. Ich leide, wenn er leidet. Ich bin damit zufrieden, von anderen übertroffen zu werden, die dasselbe tun wie ich, nur besser. Und schließlich bedeutet das für den ersten Teil unserer Studie, dass ich bereit bin, meine Sünden anzuerkennen, sodass Gott in allem, was er in mein Leben bringt, gerechtfertigt ist. Denn ich habe gesündigt und er ist gerecht und heilig in seiner Reaktion. Unter diesen Umständen, Leute, innerhalb dieser Rahmenbedingungen werden wir anfangen, geistlich zu wachsen. Wir haben uns erst mit drei dieser ein Dutzend Schlüssel für geistliche Wachstum beschäftigt. Die nächsten werden nicht ganz so lang sein, aber wir haben noch 9 weitere für die nächsten Predigten. Das sind aber die Grundlagen. Das sind alles Grundlagen. Und die sind einfach so wichtig. Wir wollen alle wachsen. Und dafür wollen wir den Herrn auch um seine Gnade bitten. Lass uns beten.